auch da ist beides erlaubt. Es darf ein Stilmix sein und es darf der leere Raum jetzt komplett neu eingerichtet werden, vorausgesetzt ich weiß, was ich in dem Raum machen möchte.
Dein Leben, deine Persönlichkeit und heute dein Leben, dein Lebensraum und wie du deine vier Wände auch ganz in deinem Sinne gestaltest. Das erfahren wir heute von Rupert Rauch und er steht für Raum, Kunst und Leben. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da bin. Freue mich, dass wir uns wieder sehen.
So ist es schon zum zweiten Mal.
Miteinander plaudern, ja, fein. Freut mich.
Und du erzählst uns heute auch vor allem, was leere Räume brauchen, um sich mit Wohlgefühl füllen zu können und warum die Tiny House Romantik in Wirklichkeit manchmal gar keine ist. Über das werden wir uns auch noch unterhalten. Gleich einmal vorab, du jetzt, der mit Raum, mit Kunst, mit Leben arbeitet, wie richtest du dich gern ein? Wie wohnst du?
Ich würde behaupten, dass ich in einem sehr gemütlichen Stilmix wohne. Mhm. Und der Stilmix, der kommt jetzt aus vielleicht einmal klassischen, also erstens einmal, ich habe ein altes Haus vor 30 Jahren gekauft, eine alte Landwirtschaft, und ich saniere und renoviere und gestalte dieses Ensemble, diese Latifundien seit damals um, oder man gestaltet eigentlich ständig mit diesen Gebäuden. Das ist ein mittlerweile wahrscheinlich auch sehr wertvoller Platz. Das ist eine Alleinlage, so am Waldrand und rundherum keine Nachbarn. Also der nächste ist 500 Meter entfernt. Da kann man auch laut die Purple hören. Da kann man wirklich laut Smoke on the Water hören. Vielleicht hast du ein Problem mit dem Fuchs und mit dem Hasen, aber ansonsten ist das wirklich kein Thema. Und ich habe dann halt irgendwann begonnen, diese Räume zu bespielen. Ne? Mhm. Und für mich ist das so, wie wir am Anfang kurz gesprochen haben, wenn man jetzt sich nicht wirklich ein bisschen ein Konzept überlegt, räumt man die Räume voll. Umso mehr Räume, das man hat und umso mehr Leidenschaften, das man hat, vielleicht hat man Papier sammelt, alte Fahrräder sammelt, Eisenbahnen hat, Autobahnen, was auch immer man da so sammeln kann, die Räume sind relativ schnell einmal leer. Ja? Ah, voll, nicht
voll,
leer.
Ja.
Also die leeren Räume sind relativ schnell einmal voll. Und bei mir hat sich dann auch viel ergeben. Also so wie man sich entwickelt, wie man älter wird, wie man die Bedürfnisse anders abdeckt, so füllen sich dann die Räume. Ja? Und es ist ähnlich wie beim, weil ich sage, das ist ein bunter Stilmix, es ist ähnlich wie beim Kleiderkaufen. Wenn man in einem perfekt beleuchteten Kleidergeschäft ist und sich eine Farbe anzieht und sagt, mach, das gefällt mir und da drinnen gefällt es dir auch und die Verkäuferin sagt, super. Und zu Hause ziehst du es dann an, anderes Licht, vielleicht anders geschminkt als Frau und denkst mir, Alter, was habe ich da wieder einkauft?
Ja. Genau. Also es geht gar nicht immer darum, dass es das Perfekte ist, was man glaubt, dass es perfekt ist, sondern dass es in dem Licht, in der Energie, wie ich sie zu Hause habe, dann auch für mich passt. Und damit sind wir auch schon voll im Thema drinnen, denn unsere heutige Podcast-Folge heißt ja vor dem Einrichten, so nehmen deine Räume Gestalt an. Das heißt, man überlegt sich schon einmal, bevor der Raum überhaupt voll wird, wie er denn sich fühlen soll. Und wie hat sich denn da, um vielleicht auch einmal ein bisschen früher und heute da ein bisschen so gegenüberzustellen, wie hat denn sich das Einrichten verändert? Oder hat sich es wirklich verändert?
Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Einrichten verändert hat, nur die Leute haben heute, bedingt durch Social Media, sicherlich wesentlich mehr Bilder. Ja? Mhm. Also früher hat man doch in einem Möbelhaus fahren müssen oder hat spezielle Zeitschriften gelesen, damit ich wusste, wie richte ich mich ein. Oder es ist mir auch egal. Man muss vielleicht beginnen, wie wichtig ist mir das? Ist es ausreichend, dass da ein Bett drinnen ist, ein Nachtkastel, eine Steckdose, ein Lichtschalter, ein Tisch? Kann ja ausreichend sein. Es kann dieses Spartanische für jemanden ausreichend sein. Und der andere sieht schon Regalwände voller Bücher oder Wände voller Regale mit Büchern drinnen und Musik und Fernsehen und was auch immer. Das heißt, man muss sich gut überlegen, was möchte ich in dem Raum? Und wenn ihr jetzt auch da groß Küche draufsteht und man glaubt zu wissen, was man in der Küche tut, behaupte ich, dass das oft doch nicht so ist. Aha. Weil heute kann man sich eine Küche also Ich fange früh an. Also, wenn man sich überlegt, wie vielleicht unsere Großmütter gekocht haben, da hat es eine Kredenz gegeben, da hat es vielleicht einen kleinen Eherd gegeben, ein Bockrohr, wenn überhaupt, und einen Holzofen und das war's. Und dann in einem extra Zimmer oder einem extra Raum war die Speise. Da war alles gelagert, was nicht unbedingt in einen Kühlschrank gehört hat, waren Lebensmittel gelagert und da hat man gekocht. Und da haben die haben frühere Generationen in kleinsten Küchen für Großfamilien gekocht. Und heute, wenn ich nicht, was weiß ich, wie viel Quadratmeter Ablagefläche habe und wie viel Quadratmeter Stauraum und Kühlfläche, sage ich, ich kann gar nicht für so viele Leute kochen. Nicht? Und dann passt auf das Verhältnis der Küche zum Esstisch gar nicht, nicht. Also man glaubt immer, man muss auch ständig für 6, 8, 10 Leute kochen und man muss ständig die Familie einladen. Nicht? Und dann ist auch die Frage, auch die muss man stellen, gibt's in dem Haushalt überhaupt jemanden, der gerne kocht und der viel kocht? Das sind Fragen, die gehen natürlich komplett ins Persönliche. Da könnten dann die Kunden dann sagen, du, es geht dir nichts an, ja, Punkt, das ist meine Küche, da hat der Installateur zum Tun, der Elektriker zum Tun, da suche ich mal schöne Steinplatten aus und die Steinplatten richten andere ein Kinderzimmer ein, komplett, mit Bett und allem Pipapo. Und heute hat man dann schon unbedingt, was ja teilweise vielleicht vernünftig ist, einen Cooker, man hat dann einen Sodastream, man hat riesige doppelte Kühl- und Gefrierschränke und trotzdem wirft man immer mehr Lebensmittel weg. Das heißt, man müsste theoretisch, du hast es so schön gesagt, die Leute begleiten und wirklich konkret fragen, wie ist das Verhalten in der Küche überhaupt? Ne? Mhm. Und dann kann man theoretisch dann auch einrichten. Weil wenn ich sage, eigentlich koche ich nicht, oder wir kommen am Abend heim und jausen und richten unser Frühstück, dann ist die Frage, ob ich nicht die 50, 60, 70.000 Euro Küche in Essensgutscheine investiere und eine kleinere Küche mir richte. Also das sind wirklich Punkte, die sehr persönlich sind, die aber für mich zu klären sind vorab.
Was irgendwie an beiden Sachen, früher wie heute, für mich fehlt, ist die Beziehung zum Raum. Ja. Früher war halt alles ein bisschen kleiner, man hat versucht, das so funktional als nur irgendwie möglich zu gestalten, aber es hat funktionieren müssen. Jetzt macht man es so unglaublich schön, dass man es fotografieren kann, aber irgendwie ist die Funktion, steht oft in keiner Relation zu dem, was wir wirklich brauchen würden.
Genau.
Das heißt, das, was mir an dem Ganzen fehlt, ist eine Beziehung zum Raum. Ist das etwas, wo du die Menschen in diese Richtung auch
begleitest? Ja, da begleite ich die Menschen und auch da bin ich wieder ein bisschen in der Vergangenheit, obwohl ich ein Mensch bin, der sehr gegenwärtig ist. Ich möchte auch nicht zu sehr in der Zukunft sein, weil wenn man zu sehr in der Zukunft ist, dann sagt man, hat man eher Angst, nicht? Weil man einfach glaubt, etwas zu versäumen oder irgendwas vorzubereiten müssen. Nur wenn man jetzt bei der Küche bleibt und beim Essen bleibt. Früher, also ich erinnere mich, meine Mutter, da hat es einen kleinen Esstisch gegeben in der Küche und dort hat der Kaffee am besten geschmeckt. Der Kaffee war mit einem Schlag oberst, der war gezuckert, das war vielleicht eine Mischung, da war dann der Apfelstrudel dazu, der auch gezuckert war, mit einem Schweineschmalz vielleicht noch im Rohr war. Das heißt, lauter Dinge, die man heute so wog, so, um Gottes Willen, das kann man ja alles nicht essen, ne? Dort hat er geschmeckt, ne? Und es war ein kleiner Raum. Und wenn man heute beobachtet, auf was ich hinaus will, ist, dort ist dann das Essen direkt von der Küche, der nur 2, 3 Meter weg war, serviert worden. Das hat geschmeckt. Ne? Da hat man jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was große Auswahl an Bestecksorten gehabt, sondern hat einen Löffel gehabt, eine Gabel, ein Messer und vielleicht noch einen Dessertlöffel, da waren wir schon fertig. Ne? Weil mit dem Suppenlöffel hätte man ja den Schmarrn essen können, theoretisch, den man als Nachspeis gekriegt hat. Ne? Da braucht er dann nicht etwas Eigenes. Ja, genau. Das, also ein alter Spruch ist, mit der Gabel isst er her, aber mit dem Löffel erwischt er mehr. Ja. Da ist es um was anderes gegangen. Und dann gibt's die berühmte, wenn man jetzt Gäste hat und sagt, so, jetzt haben wir gegessen, es ist aufgedeckt und die super Küche und die Köchin oder der Koch. Und dann sagt man, und dann jetzt setzen wir uns ins Wohnzimmer. Ja? Und dann plötzlich ist die Energie weg. Dann ist die Energie weg. Also man sitzt im Wohnzimmer wie hier, tiefer. Mhm. Das heißt, man hat dann vorher gegessen, man hat vorher vielleicht ein tolles Gesprächsthema gehabt, dann steht irgendjemand auf, räumt den Tisch ab, der Geschirrspüler rennt im Hintergrund schon, damit die Hausfrau auch wieder glücklich ist oder der Hausmann, beides ist okay. Mhm. Und dann sitzt man im Wohnzimmer plötzlich und hat sich nichts mehr zu sagen. Die Energie ist weg oder woanders.
Oder es muss wieder neu aufgebaut werden.
Und dann ist meistens, das ist meistens die Situation dann, wo ein Teil der Gäste mal heimgeht und sagt, eigentlich muss ich meine Kinder abholen oder ich habe noch einen Termin oder was auch immer. Mhm. Und da soll man oder da begleiten oder versuche ich, die Menschen hinzubegleiten? Es ist natürlich eine Gratwanderung, weil man ständig so im Übergriffmodus ist, ne? Weil der Kunde könnte relativ sagen, du, das weiß ich selber, wie ich tue. Ne? Mhm. Nur ich fühle mich jetzt in dieser Geschichte, wo ich da ein gewisses Alter habe, und man hat gesagt, man muss dreimal bauen im Leben, einmal für den Feind, einmal für den Freund und einmal für sich selber. Und diese Erfahrungen nimmt man einfach mit. Mhm. Ja? Und diese Erfahrungen, da soll man dann ehrlich sein, weil ich habe meistens Kunden, die dann doch, ich sage jetzt einmal so, das ist das zweite Leben, sich einrichten dann. Das erste war vielleicht notdürftig, dann sind Kinder und dann sind die Kinder außer Haus und jetzt hat man vielleicht ein bisschen finanzielle Mittel, damit man sich was Schönes leisten kann. Und das Schöne soll man dann aber auch funktionell haben. Dass ich nicht jetzt nur für die schöne Arbeit, sondern sage, ich hätte es auch wieder gern so gemütlich wie früher mit diesen einfachen Möbel, die ich gehabt habe. Ne? Und nicht jetzt da im Modehaus, im Wohntraum-Center sein muss oder auf Pinterest oder Instagram.
Genau, das ist ja momentan wirklich, was man so merkt, es gibt so viele Dinge, die dir gezeigt werden in diesen sozialen Medien, auf diesen Plattformen. Es schaut mega gemütlich aus, super, in einem tollen Licht, fotografiert natürlich, aber hat natürlich nichts mit dem zu tun, was du vielleicht persönlich brauchst.
Gar nichts. Und dann ist es, wenn man jetzt so sagt, der Lehrer...
Wie tust du da mit Menschen, die mit so ganz konkreten Vorstellungen kommen, so soll es ausschauen?
Natürlich versucht man mit den Menschen eine Zeit lang zu kommunizieren, nur vielleicht kann auch durchaus sein, dass sich die Wege dann trennen und sagen, okay, wenn du das jetzt so klar vorstellen kannst, dann ist vielleicht wirklich ein Möbelhaus oder ein klassischer Innenarchitekt die richtige Ansprechperson. Ne?
Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Innenausstatter und einem Raumenergetiker, so wie du es bist?
Im Prinzip könnte ein Innenausstatter auch Raumenergetiker sein. Mhm. Ja. Ich versuche wirklich, die Menschen dorthin zu führen und zu sagen, okay, was braucht es, um dich wohlzufühlen? Mhm. Natürlich kann man sich auch mit diesen schönen Zeitschriftenbildern wohlfühlen und sagen, aber nur dann sitzt man in der Couch und denkt, na, eigentlich fühle ich mich nicht wohl. In der alten habe ich mich wohler gefühlt. Die vergammelte Jogginghosen, die man dann am Wochenende anzieht, wenn man von außen nichts hat, ist da meistens lieber als dieses edle Stück Jeans oder Kleid, das mit dem halt besser ausschaut. Aber lieber ist er dann so, jetzt habe ich Wochenende, jetzt tue ich Kaffee trinken, da werden die Zähne erst noch geputzt und jetzt machen wir es gemütlich.
Also es geht gar nicht darum, wie die Dinge ausschauen, sondern mit welcher Energie sie
mit welcher Energie sie gefüllt sind. Und das ist auch eine Geschichte, die das mit Loslassen zu tun hat. Wir haben vorher über Papier-Junkies geredet, oder Messis, da gehöre ich eher dazu. Nur, wenn man zum Beispiel, ich habe unlängst ein Büro oder eine Wohnung umgestaltet oder da begleitet, wo eine Mutter mit ihrer Tochter wohnt. Die Tochter ist jetzt 13 und die Mutter arbeitet teilweise von zu Hause und hat eine Menge Bücher und hat Unterlagen. Nicht? Und dann waren die Vorausgaben, ich habe dann gesehen, wie das ausschaut vorher, und dann hat sie gesagt, ja, sie braucht so und so viel Laufmeter für Ordner, Stellfächer, also klassische Ordner und so viel Laufmeter für Bücher und so weiter. Und dort hake ich dann schon mal ein, weil das alles, was sie sich vorgestellt hat, hätte man ein Zimmer mehr braucht oder einen Raum mehr.
Oh, wow.
Den gibt es natürlich nicht. Jetzt ist die Herausforderung zu sagen, okay, wie gestaltet man den Raum um, dass man das alles Platz hat und trotzdem nicht den Eindruck hat, dass ein Büro in der Wohnung ist, weil dann sind wir vielleicht bei dem klassischen Bild, das sind Single-Männer, die halt ihre Arbeitsblechen aufgereicht haben und der Rest ist nicht unbedingt... Der Rest ist halt notwendig und praktisch, aber jetzt nicht unbedingt gestalterisch. Und da sind halt die Frauen, die dann sagen, okay, jetzt brauche ich halt so viel Laufmeter Ordnerfläche und so viel Laufmeter Buchfläche und dann habe ich dies und jenes. Nicht? Und ich habe dann gesagt, du, das geht sich nicht aus. Nicht? Und dann habe ich sie gefragt, ob ich einen Blick in die Ordner werfen darf. Nicht? Und dann hat sie aber das so gut sortiert gehabt, wie du gesagt hast vorher, wie sortiert man im Internet seine Ordner, wo halt in einem Versicherungsunterlagenordner nur 2 Zentimeter vielleicht dann überhaupt untergebracht waren. Nicht? Aber der Ordner nimmt einmal fast 10 Zentimeter am Platz weg. Ne? Und der Rest ist leer. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist gut für die Energie, wenn dort was zirkuliert, aber in dieser alten Polizen zirkuliert gar nichts. Da kann man eher sein, dass ich vielleicht 3 schon wegschmeißen kann, wenn ich mir die jemals anschaue. Nicht? Beziehungsweise, wenn die online sind, reicht es.
Ja.
Ich kenne niemanden, der wirklich die Polizen durchliest. Aber ja, auf jeden Fall war das dann für mich relativ einfach zu sagen, okay, du, deine Unterlagen bringt man ganz locker in den Schüttordner unter. Und die haben wir jetzt da in einem Unterschrank mit 80 cm mal 40 cm tief mal 35 cm Höhe Platz. Und übersichtlicher. Und sie hat dann Zugang von oben und findet das viel schneller an. Und vor allem, wenn jetzt da die neue Polizei oder der neue Kunde, der neue Klient angelegt wird, kann sie das sofort reinstecken. Sofort in diesen Ordner reingeben. Ja. Oder Bücher, das ist auch so ein Thema. Von Büchern trennt man sich ja noch weniger gern als von Arbeitsunterlagen. Ja. Okay, man muss sie sich immer aufgehalten oder wie auch immer. Und Bücher, da stelle ich dann auch immer so die brisante Frage, du, liest du den Roman wirklich zweimal? Dann fangen die Leute eh schon ein bisschen zum Überlegen an und sagen, jein, aber ich habe halt das Buch gekauft. Und ich sage, aber ist einmal ein ganz schlechtes Wort. Und die Frage ist, für diese quasi toten Energien am Platz zu schaffen, das ist die Frage, brauche ich das wirklich? Muss ich dann wirklich, wenn ich eh keinen Platz habe, zu sagen, fülle ich meine Wände mit Taschenbuchbücher oder mit Taschenbüchern? Ne? Auch das ist ja so eine Geschichte, dass man auch da ansetzt und sagt, du, was brauche ich wirklich? Kann ich da Bücher loslassen oder nicht? Oder fülle ich, oder braucht es wirklich einen Raum, eine Bibliothek, um mich wohlzufühlen? Das kann natürlich auch sein.
Also um Räume zu gestalten, um sie dann wirklich dementsprechend so einzurichten, dass ich mich wohlfühle, habe ich gerade herausgehört, ist schon auch das Thema Entrümpeln, Aussortieren und Minimieren ein großes Thema.
Ob es nur Minimieren ist, das behaupte ich, es darf es auch anders sein. Also ich habe da vor 20 Jahren, hat's da diese... Das war noch vor der Kondo, hat es so Bücher gegeben, so Feng Shui gegen das Entrüppeln des, oder für das Entrüppeln des Wohnens oder Lebens, ne. Das ist aber oft sehr, sehr streng und dadurch, dass das doch aus dem asiatischen Raum kommt, haben die andere Räume zur Verfügung als wir, ja. Und vor allem bei uns ist es oft so, dass wir kommen vom Land, haben oft ein Zimmer gehabt, ein Haus, wo man Dinge unterbracht hat, und in Asien müssen sogar ihre Fahrräder unterbringen in dem Raum, und wir haben aber in der Hütte das Radl gehabt und in der Garage, und was dann eine Werkstatt gegeben hat, oder wo man dann sogar einen Kompressor oder Luftpumpen gehabt hat. Ne? Und nur entrümpeln finde ich auch nicht gut, weil man soll sich von Dingen, die man wirklich mag, das, wenn man das sammelt, nicht unbedingt trennen. Ja? Besser ist es, eine gute Idee ist zum Beispiel, wenn man jetzt da in Kleiderschränken wühlt oder wenn man dort auch den Zugang dann erhält oder in Schuhschränken, zu sagen, okay, ich kaufe mal ein Stück und gebe dafür eins mindestens ab. Das ist eine gute Regel, weil da vermehrt es einmal nicht.
Kann ich bestätigen, mache ich nämlich so. Funktioniert.
Funktioniert großartig. Ja. Besser ist sogar noch, wenn ich sage, ich kaufe ein Stück und gebe zwei her.
Mache ich auch hin und wieder.
Das ist noch gescheiter. Ja, weil man dann übersichtlich wird. Es ist schwer. Ja. Und dann gibt es noch eine gute Regel, zu sagen, okay, ich kaufe das teure Stück, bevor ich das billige kaufe. Weil erstens überlege ich mir, dann brauche ich es wirklich. Und wenn, dann trage ich es vielleicht auch dementsprechend oft. Ja?
Also eher wertvollere Dinge und dafür weniger davon anschaffen, weil sie dann vielleicht auch mehr wertgeschätzt werden.
Ganz
und
genau.
Mehr Verwendung finden.
Genau, ob sie dann wertvoller sind oder wirklich besser. Und oft hat man wirklich halt mehr Qualität in einem Schuh oder in einem Kleidungsstück als wenn ich 7 verschiedene in einer Farbe habe. Ne? Und so ist es auch bei anderen Dingen. Überlegen, brauche ich das Buch, lese ich das Buch, ein Roman könnte man auch in der Bibliothek ausborgen. Also ich persönlich behaupte, dass ich keine Romane zweimal lese. Und wenn ich das alles noch einmal lesen müsste, was ich jetzt noch zu Hause habe, brauche ich mir auch keine Bücher mehr kaufen. Und da gibt es aber täglich neue. Es gibt dann Monatsmagazine und Wochenmagazine und Wochenzeitungen und so weiter. Also es kommt ja täglich eh so viel Information heran an uns, dass ich eh mit dem Home-Ordnen nicht zurechtkomme. Ja.
Und auch die Nischen bei uns zu Hause sind einfach sehr vielfältig. Ne? Man hat die Küche, man hat den Wohnraum, man hat das Schlafzimmer, man hat das Badezimmer. Und oft kommen auch noch andere Komponenten dazu, wie der Partner oder die Partnerin und die Familie. Welche Herausforderungen gibt es denn da so in unterschiedlichen Lebensstadien, wenn man Räume wieder neu einrichtet oder neu gestaltet?
Kommt ein bisschen drauf an, wie man halt selber gern seine Wohnräume hat, wie man selber gern sein Leben lebt. Der eine ist halt ein hundertprozentiger Monk, möchte ich jetzt einmal sagen, der wo alles immer pipi-fein und perfekt sein muss, und der zweite ist halt ein bisschen ein Schludrian, was nicht so ausschaut, das ist schon die erste Herausforderung. Und da ist ein guter Trick, dass ich sagen kann, okay, es gibt gewisse Räume für alles, damit man sich Konflikte im Vornherein schon erspart.
Also Rückzugsorte?
Rückzugsorte, aber auch Platz für Mobiltelefon und Kabel. Weil es gibt ja, da hat man zwei iPhones zumindest, und einer passt auf sein iPhone-Kabel auf und der andere passt nicht drauf auf. Nicht? Und jetzt aber der, der drauf aufpasst, der muss das dann wieder herborgen, wenn der andere das verschludert hat, das Kabel. Und da beginnen die, das sind die Kleinigkeiten, die dann halt oft große Eskalationen ergeben. Ne? Ähnlich bei diesem Klassiker Zahnpastatuben ausdrucken. Der eine druckt so drauf, dann ist das wurscht. Und der andere tut das akribisch ausdrücken, weil er halt sagt, du, es ist auch ein Umweltgedanke. Da geht es nicht darum, dass ich geschnorrt bin, dass ich den letzten Rest aus der Tuben rausbringe, sondern im Leben habe ich vielleicht 5 Tuben weniger, und das ist auch ein Gedanke an das, was ich nicht produzieren muss. Ne? Oder zu sagen, okay, der eine lässt das Wasser rinnen beim Zähneputzen, verstehe nicht warum, und der andere schaltet das halt aus. Ne? Der eine reinigt das Waschbecken und die Dusche nach, dem anderen ist das wurscht. Das sind die Herausforderungen. Alleine kann ich das für mich ausmachen und sagen, okay, ich richte so, dass es für mich passt. Und den zweiten ist das vielleicht wurscht. Das sind schon die ersten Herausforderungen, die man ziemlich klären soll, bevor man zusammenzieht, weil ansonsten soll man wirklich vielleicht eine Beziehung in 2 Haushalten führen. Ja. Und vor allem wichtig, wenn man dann den Raum des anderen betritt, dort gefälligst die Klappe zu halten hat.
Ah, okay.
Ich kann nicht jetzt dahergehen und sagen, weil ich es daheim gern sauber habe, fange bei ihm zum Rahmen an.
Das geht nicht.
Das will niemand. Okay. Das will niemand. Das geht nicht. Da muss ich damit leben oder sagen, du weißt was, leben wir dann da lieber bei mir.
Wer kommt denn da am ehesten zu dir? Kommen schon Paare oder Einzelpersonen, oder in welchem Lebensabschnitt befinden die sich gerade, wenn sie dich zu Rate ziehen?
Das sind meistens Paare. Das sind meistens Paare, und oft sind es Paare, die dann vielleicht wo die Kinder dann draußen sind oder wo es dann schon neue Partner gibt und wo man dann vielleicht einen neuen Lebensraum sucht und versucht halt, Fehler zu vermeiden, die man vorher gemacht hat. Aber die Fehler waren dir vorher auch nicht bewusst.
Ich wollte gerade sagen, so haben wir wieder andere Anforderungen gehabt, die Lebensumstände, als wir jetzt.
Und schön, was ich jetzt noch ergänzen mag in dem ist, dass er dann, und das passt sogar dazu jetzt, dass er dann auch jeder Sachen mitbringt. Ja? Und jeder dann die Sachen auch gerne unterbringen will. Jeder hat dann so seine Devotionalien oder sein Krimskrams, der aber auch schön sein kann, Flohmarktfunde oder alte Bilderrahmen oder was auch immer. Und da muss man das irgendwie vereinen und sagen, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das zu vereinen?
Also es ist viel Beziehungsarbeit. Einrichten ist immer Beziehungsarbeit, entweder zu sich selbst oder mit jemand anderem.
Man könnte es wahrscheinlich ganz streng sagen, also man muss jetzt sogar eine psychiatrische Ausbildung machen, eine psychologische, weil man ist sofort im Beziehungsthema, man ist absolut sofort. Und also nicht nur im Beziehungsthema mit den Kunden gegenüber, sondern auch der Kunde mit mir oder die Kunden mit mir. Weil im Endeffekt bin ich ja da der Besserwisser, der weiß, wie es gehen könnte, und dann sofort halt in einem Wettbewerb ist und sage, das weiß ich, das kann ich, das brauchst du mir nicht sagen. Das ist natürlich sofort da, weil man wirklich auch intime Dinge anspricht. Ja.
Ja, ist klar, das ist der Alltag und da gehört alles dazu.
Da gehört alles dazu. Ja. Und meine Kunden kommen auch oft über meine Ferienwohnung, weil wenn ich dort Gäste habe und ich mich mit den Gästen verstehe und die sich dort wohlfühlen, da stelle ich halt einmal die Frage, habt ihr gut geschlafen, passt alles, ist alles da, was ihr braucht, nicht? Oder dann trinken wir mal einen Kaffee oder ein Glas Wein miteinander, und dann haben sich so schon auch Geschäfte aufgetan, weil sie sehen, es kann auch anders gehen. Ja? Und ich natürlich mein Habitat oder meine Räume, das sind sehr, sehr viele, herzahlen kann und sagen, okay, ich lebe so, wenn euch das entspricht, das kann ich euch bieten. Und ich kann jetzt da kein, was weiß ich, das zum Beispiel kann ich nicht. Ja?
Natürlich, du bist Raumenergetiker. Das ist eine Berufsgruppe innerhalb der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark. Es gibt eine Ausbildung dazu. Gleichzeitig merke ich bei dir, es läuft sehr, sehr viel intuitiv, was ja auch wichtig ist, sich jetzt nicht nur auf die Ausbildung zu verlassen, sondern auch das, was man einfach spürt und wahrnimmt. Und von daher wollen wir natürlich in dem Podcast auch herzeigen,
ja, genau,
dass es, was es alles gibt und welche Möglichkeiten mit der Raumenergetik auch da sind.
Es ist, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich kurz. Es ist extrem wichtig, also ich würde sogar behaupten, dass ich versuche, meine Kunden wieder auf ihr Bauchgefühl zurückzuführen.
Schön.
Das ist mir viel, viel wichtiger, weil für den, die Kunden, ist dieses Foto mit dem Rahmen etwas Wichtiges. Für mich vielleicht nicht. Mhm. Ja? Natürlich kann man hergehen und sagen, so wie es die Homestager teilweise machen oder in den diversen Sendungen, wo dann der Einrichter, das Einrichtungspaar für die Kunden dann wirklich jedes Foto hinstellt, jedes Bild aussucht und in Bilderkisten kramt und das und so weiter tut. Nicht? Und das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren.
Ich glaube ja, dass sobald die Kamera aus ist, die alles wird umrahmen.
Das kann durchaus sein. Und das gibt's aber auch heute. Das Tolle dann, ich weiß nicht, wie weit man Werbung machen darf, aber ich habe 5 oder 6 Einrichtungsbücher zu Hause, die ich oft meinen Kunden zeige. Das sind ganz spezielle Einrichtungsbücher und das kommen die wenigsten drauf, wenn sie sind. Mhm. Also wenn ich die Bücher, das sind erstens einmal haptisch, ganz lässig gemachte Bücher, auf die ich voll stehe. Auf die ich stehe, das sind so Bill Home Stories, so Geschichten drunter. Und wenn ich dann im Endeffekt sage, dass das IKEA ist, gab das niemand.
Ah, okay.
Das gab niemand, weil man sieht kaum was für IKEA.
Aha.
Weil man natürlich ein Auge hat und weiß ich, okay, das und das und das Stück ist speziell für IKEA, mhm, und das wären dann oft auch Klassiker. Ja, das sind oft ja Designer, die eine Chance kriegen. Ne? Und diese Bücher sind wirklich aus dem Leben, also diese Home Stories sind wirklich aus dem Leben gegriffen, mhm, wo die halt eine Wohnung haben in Paris, in Tokio, in Frankfurt, in Österreich, keine Ahnung. Und die Wohnung einrichten, so wie sie einrichten, und trotzdem IKEA-Accessoires stehen. Und da steht nirgends groß drauf, IKEA einrichten, da steht wirklich nur im Endeffekt, dass das Buch ein IKEA-Produkt ist.
Mhm.
Und das ist natürlich großartig. Und so soll man leben, weil wenn ich dann zusammenziehe, wenn ich mich sehr früh verpartnere und einziehe, dann habe ich eine leere Wohnung, dann habe ich vielleicht nichts. Aber nichts habe ich nie, weil dann kriege ich vielleicht Dinge, die Eltern nicht mehr brauchen, die alte Couch von der größeren Schwester und den Schreibtisch vom Bruder und so fängt man an. Und so ergänzt sich das immer. Und dann kann ich hergehen und sagen, jetzt will ich alles neu. Mhm. Und dann muss ich das neu aber mit Leben füllen.
Ja.
Und das soll dann beiden gefallen.
Und diese Stadien sind ja sehr vielfältig.
Ja.
Ein leerer Raum, das kann ja schon anfangen beim noch unbebauten Grundstück.
Ja.
Oder beim Rohbau, den ich mal gekauft habe, bis hin zum fertigen Haus, das gerade saniert wird.
Absolut.
Wie siehst du die Herausforderung, wenn du sagst, okay, ich habe die grüne Wiese vor mir und es ist noch alles möglich, sind aber Menschen oft damit überfordert?
Die Menschen glauben nicht, dass sie überfordert sind, aber ich behaupte, dass sie überfordert sind.
Okay.
Das behaupte ich, weil das hat jetzt nicht nur mit diesen aktuellen Bauthemen zu tun, dass halt die Preise sehr hoch sind momentan und auch die Kredite und so weiter. Das ist momentan ja nicht so easy. Ja? Und man hat aber, oder die Kunden haben meistens doch dieses komplette fertige Haus aus dem Prospekt im Kopf und ein gewisses Budget. Und eigentlich müssen sie dann sofort sagen, sorry, es geht sich nicht aus, nicht? Weil das sind dann weder 2 Autos, weder ein Pool, weder eine Einfahrt, weder eine Einfriedung, weder ein Keller, weder ein Lagerraum, da ist nichts dabei. Und man diskutiert über Türschnallen und Badezimmerarmaturen und was weiß ich, Holzarten des Bodens, nicht, dass, mhm, dass das wohl passt. Und beginnen müsste man dort und sagen, okay, wie stellst du dir das Leben dort vor? Ne? Und ich habe da einen Kunden einmal verloren, also Bekannte, weil ich ihnen den Keller ausrennen wollte. Das wäre auch kompliziert zum Bauen gewesen.
Mhm.
Also dieser Hanggrundstück hat dann auch gesagt, du, das kostet nur Geld und was tust du im Keller? Die Heizung war klar, wird nicht im Keller sein. Es war vor 20 Jahren schon Wärmepumpen. Sie haben weder eine Sauna noch sonst was sie für den Keller brauchen. Es gab keine Hobbys, die man vielleicht in einem Kellerraum unterbringt. Keine Ahnung, Modelleisenbahnen oder was auch immer, Discos. Und dann hat sie gesagt, witzigerweise, ja, die Autoreifen, die gehören in den Keller und das Skizeug. Dann sage ich, da könnte man ja alternativ bei der Garage, bei den Carports, ein bisschen einen trockenen Raum anbauen, wo ich dann die Schiene, die jetzt da vom Carport über den Hof in den Keller schleppen muss, sondern dort hinten gleich verstauen kann, ne? Oder die Autoreifen dort gleich verstauen kann, wobei Autoreifen heute meistens eh schon bei irgendeinen Händlern bleiben, ne? Mhm. Aber sie sind vom Keller nicht runtergestiegen. Und dann werden diese Räume vollgemüllt. Von unten bis oben. Und dann muss es jemand geben, der das dann entrümpelt. Und das Entrümpeln, du hast gesagt, Silvia, du hast ein bisschen eine Ahnung davon. Du gehst dir dann her und sagst, das Persönliche von ihm, das kann weg. Ist ja nicht so leicht. Man muss ja da intuitiv sein und sagen, macht man vielleicht 3 Kisten, was kann sofort weg, was brauche ich nicht, was habe ich lange schon nicht mehr benutzt oder getragen. Ah, das ist ein Mordsjob und du bist nur in der Psychologie,
Wenn man jetzt wirklich ganz leere Räume vor sich hat, Das Haus ist fertig, es ist ungefähr so gelungen, wie man es gern hätte oder wie man es brauchen würde. Wie jungfräulich von der Energie sind denn ganz leere, neu gebaute Räume?
Also sie sind einmal klassisch jungfräulich, wenn man keine Geschichte dazu hat. Wenn ich sage, okay, eigentlich habe ich jetzt da den ganzen Streit, die ganzen Streitigkeiten mit der Baufirma, mit dem Maler, mit meinem Partner da drinnen in dem Raum, dann sind sie gar nicht mehr jungfräulich.
Dann sollte man mal gescheit durchräuchen.
Und man braucht da jetzt auch nicht so wieder sofort an diverse geführte Rituale denken, sondern anstelle des Räucherns kann ich dort einmal eine riesige Party feiern. Mhm. Punkt. Vielleicht feiere ich, bevor ich die Fußböden drinnen habe, bevor ich die Räume neu ausgemalt habe, weil dann kann einmal ein Glasl umfallen oder was auch immer. Weil sonst ist der neue Fußboden gleich wieder angesaut und die Geschichte ist schon wieder nicht mehr jungfräulich. Ne? Also diese Energie sollte ich einmal draußen haben. Mhm. Ja.
Ja. Und umgekehrt bei anderen Fällen, wenn ich jetzt ein altes Haus, vielleicht sogar ein denkmalgeschützt, das es schon seit 400 Jahren da steht, gekauft habe und herrichte, wie ist es da von der Energie her?
Also jungfräulich ist es sicherlich nicht.
Nein, das nicht mehr. Nein, das
sicherlich nicht. Und da ist es extrem wichtig, dass man aufs Bauchgefühl hört. Mhm. Weil da gibt es sicher Menschen, und da behaupte ich, dass ich das selber auch bin, dass man dann irgendwo hinkommt und man fühlt sich wohl. Das ist wieder ähnlich wie mit der Kleidung. Man sagt, man hat einen Schnitt und ein T-Shirt, da brauche ich nichts überlegen. Das ist ja dieses bekannte Männer-Einkaufen, der weiß, welche Sneaker anzieht, welche Jeans, das T-Shirt dazu. Und wenn die Frau dann schaut, dass die Socken dazu passen, ist der Mann anzogen. Ne? Und da brauche ich nicht viel Gefühl. Und da muss ich dann schauen, dass ich beide Gefühle verbinden kann miteinander, weil es können natürlich kann viel passiert sein in diesen Räumen. Es gibt da eine ganz bekannte Geschichte, wo ein Kinderheim errichtet worden ist, in einem speziellen Areal, wo vorher ein Kinderheim bombardiert worden ist. Mhm. Und diese Energie ist da. Und die hat man einfach nicht gereinigt und das hat immer Troubles gegeben in diesem. Mhm. Und wenn ich dann irgendwo in einen Raum einziehe, wo früher keine Ahnung, was da auch immer passiert ist. Also, was ich damit sagen will, ist, dass man doch vielleicht nachforschen soll, was da passiert ist. Mhm. Wie das Leben vorher war, ja, ob es da Konflikte gegeben hat, ob es da vielleicht gar Tote gegeben hat und was auch immer. Okay. Also, das sollte ich schon tun. Und das ist auch mit Dingen, die ich vielleicht am Flohmarkt kaufe oder Bilder oder die ich mir hinstelle dann, weil das doch eine gewisse Energie ausstrahlen kann. Mhm. Und dem einen kann das Bild jetzt da fürchterlich auf die Nerven gehen und nicht schlafen. Und da darf ich dann als Partner nicht sagen, was tust du denn an, das macht dir nichts. Nicht? Mhm. Weil du bist vielleicht bist resilienter gegen den und das tut dir nichts, aber dem anderen, den Satz die Energie weg. Ne?
Spannend, was alles zu bedenken ist und auf jedes kleinste Detail kommt es drauf an. Deswegen, wenn jetzt jemand einen leeren Raum vor sich hat, den er einrichten will, wie siehst du das, wie geht man das am besten an? Plant man das zuerst einmal so im Gefühl und im Kopf und dann stellt man die Sachen hinein oder wächst das, soll das wachsen?
Es soll wachsen.
Wenn man einmal anfängt und sagt, okay, dann nehmen wir das jetzt noch dazu und das, aha, das tun wir wieder weg, das verschieben wir. Wie gehst du es an?
Auch das hat wieder damit zu tun, das erste Mal wohnen ist wahrscheinlich ein Stilmix. Wobei Stilmix für mich sehr schön ist, das gefällt mir.
Oder weil man nicht das Geld hat, dass man sich alles einheitlich kaufen kann.
Da habe ich halt, keine Ahnung, das Regal verdurrt oder den Ikea kann ich mir leisten, am Flohmarkt finde ich was Lässiges an oder was geschenkt kriege und da habe ich einen Stilmix. Ne? Und dann weiß ich vielleicht, okay, jetzt habe ich ein Büro und ich arbeite den und den Beruf und da brauche ich die und die Möbel dazu und diese Flächen. Mhm. Dann kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt richte ich mir das danach, wie ich es brauche. Auch mit der Küche, wenn es sich herausstellt, dass da zwei super Köche, die leidenschaftlich gern kochen, ja, die werden natürlich eine gescheite, funktionelle Küche brauchen und die sagen dann eh selber schon, weil die wissen dann meist mehr als ich, als Einrichter, wie sie gern kochen, weil ich kann sagen, okay, ich koche vegetarisch und die wollen aber ganz anders kochen, dann schaut die Küche auch anders aus. Ne? Mhm. Also auch da ist beides erlaubt. Es darf ein Stilmix sein und es darf der leere Raum jetzt komplett neu eingerichtet werden, vorausgesetzt, ich weiß, was ich in dem Raum machen möchte. Und ich scheitere oft dann schon, wenn in einem Schlafzimmer unbedingt noch ein Fernsehanschluss sein muss. Ist heute nicht mehr so, weil heute brauche ich keine Antennenstecker mehr. Das hat sich erübrigt. Heute habe ich meine Smart-TVs mit Internet. Und das muss nicht unbedingt sein, weil man ja andererseits aber weiß, wie wichtig der Schlaf ist und die Ruhephase.
Weil du das gerade mit den Smart-TVs ansprichst, ja. Digital versus analog sich einrichten. Weil du früher auch die Bücher angesprochen hast, heutzutage gibt es ja diesen Kindle und den Tolino, wo man einfach auf einem Tablet alle Bücher quasi streamen kann, so quasi auf die Art. Oder man hat das ganze Regal voll mit Büchern. Das ist ja auch so ein Trend, dass alles immer cleaner wird, weil es halt einfach durch digitale Geräte ersetzt werden?
Also ich finde, man darf das eine so das andere nicht ausschließen. Mhm. Das ist immer extrem wichtig, weil ich persönlich lese kein Kindle, weil es mir wieder ein zusätzliches Device wäre und weil ich kein Gefühl aufbauen kann. Ich muss auch zum Beispiel gewisse Seiten ausdrucken, die kann ich nicht am Bildschirm lesen. Mhm. Und es kommt wieder auf den Typen drauf an. Ja. Also es gibt Leute, die, wenn man vorher über diesen smarten Menschen im gestylten Anzug geredet hat, der die Telefonnummer dann auf die Visitenkarten schreibt, es gibt die Orten, die dann sagen, ich brauche nichts. Ich habe alles mit meinem Smartphone und mir reicht mein MacBook, das ich aufklappe, da habe ich mein Leben drinnen. Und der braucht nichts, weil er eher im Außen lebt als im Innen. Und wenn ich aber sage, ich lebe gern drinnen und ich hätte gern mich mit Büchern umgeben, mit Zeitschriften, wo ich dann einen Platz habe, da kann man einen Tee abstellen, da kann ich meine Beine hochlagern. Also ich kann die zwei Typen nicht verbinden miteinander. Mhm. Das geht nicht. Sie können in einer gemeinsamen Wohnung leben. Ja. Ich finde es gut sogar, dass man sie ergänzt. Ich behaupte doch, dass die einen eigenen Raum brauchen.
Mhm. Und abschließend jetzt noch eine Lebenssituation, die immer häufiger wird, die schon langsam auch zu uns nach Europa kommt, die Tiny-Häuser.
Ja.
Wie siehst du das? Weil ich folge auf Instagram einigen Seiten, so auch unsere eigenen, dein Leben, deine Persönlichkeit. Also wer da mal nachschauen möchte, einfach gerne reinschauen bei uns. Da sieht man auch dann ein Foto vom Rupert Rauch. Und da sehe ich dann auch immer diese Tiny House Seiten. Das schaut super genial aus. Also für mich ist klar, ich will mal in einem Tiny House leben. Aber ich glaube, ich stelle es mir schöner vor, als es ist, gell?
Ich behaupte, ich kenne dich ein bisschen, Silvia, und ich weiß, dass du gerne draußen unterwegs bist und viel in der Natur bist. Nur so deine Häuser haben um die 30 Quadratmeter. Ja? Mhm. Und stellt euch vor, seid beide gerne in der Natur unterwegs. Du lebst mit einem Partner, seid beide gerne in der Natur unterwegs und habt beide einen Haufen nasse Kleidung, wenn es dann zurückkommt vom Berg. Vielleicht noch ein Radl, das nicht draußen stehen lassen wollt. Wie schaut es dann aus? Mhm. Punkt 1. Das zweite ist, deine Häuser sind bei Gott nicht so günstig, wie man glaubt, dass sie sind. Das heißt, ein gut ausgestattetes deine Haus kostet schönes Geld. Ja? Mhm. Wenn man so monogam lebt und sagt, ich brauche nicht mehr für mich, dann kann das eine gute Lösung sein. Ich behaupte, dass es für zwei Leute nicht funktioniert. Mhm. Das ist meine Behauptung. Es kann natürlich funktionieren, es muss nicht funktionieren. Ja. Was auch nirgends, oder vielleicht überlese ich es, oder bin ich da schlampig, oder habe einen Vorurteil. Nur, ich kenne mich im Bauen da ein bisschen aus, und ich kann nicht überall ein Tiny House hinstellen. Also diese schönen Fotos, die man dann sieht, ich glaube nicht, dass man dann überall ein Tiny House hinstellen darf. Und man müsste dann einmal genau schauen, gibt es dort Straßen hin, gibt es dort Wege hin? Jein, nicht? Und auch da kann ich sagen, natürlich so mit dem heutigen Lifestyle, ich brauche nichts. Naja, ab und zu gehe ich da einkaufen. Kriege ich das dann mit der Drohne? So weit sind wir noch nicht. Oder wie kriege ich meine Sachen? Oder wie komme ich dann schnell vielleicht zu einem Arzt oder wo auch immer hin? Nicht? Also es sind Dinge, dort wo sie stehen und wo sie schön ausschauen und wirken, dort gibt es kaum die Möglichkeit, dass ich so ein Tiny House hinstelle. Mhm. Und dann überlege ich mir, stelle ich so ein Tiny House jetzt in eine konservative Siedlung? Wie schaut es dort aus? Dort schaut es eher dann so aus, der hat kein Geld gehabt, der ist beim Baucontainer, den Baucontainer einzogen. Ne? Die anderen haben ihre Häuser, Vorgärten, Grillen und da ist es nicht mehr ausgegangen. Die lebt jetzt im Baucontainer, ne? Mhm. Im Ausgestatteten. Ne? Also das gehört ein bisschen ergänzt. Das ist alles so schön, was da hergezeigt wird und super fotografiert und dokumentiert und beschrieben. Nur ist es bei Gott nicht so. Man kann überlegen, wie viel Wohnraum ich persönlich brauche. Das ist wichtig. Aber ich glaube, das ist viel rosaroter dargestellt, als es tatsächlich dann ist. Ja.
Also bei all dem, was du uns jetzt gerade erzählt hast, werden sich vielleicht die einen oder anderen denken, Gottes Willen, was ich da alles bedenken muss, wenn ich Räume neu gestalte und einrichte. Kannst du dich ein bisschen beruhigen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann sie auf jeden Fall beruhigen und zwar auf den Bauch hören. Mhm. Einfach am Bauch hören und so leben, wie man sich wohlfühlt und sich auch nichts einreden lassen. Ne? Vielleicht ein bisschen so an der Hand nehmen lassen, wenn man zu jemandem geht und dann nicht alles besser weiß und sagt, du, ich fühle mich einfach nicht wohl, aber solange ich mich wohlfühle, bleiben. Da gibt es ja so eine alte Regel, also ich habe irgendwann mich mit sämtlichen Feng Shui-Lehrern und Lehrerinnen angelegt, weil das oft auch so weit hergeholt war und kaum ein Mensch nach einer Checkliste leben kann, weil die sind dann meiner Meinung nach nicht lebensfähig. Wenn ich in der Früh schon Checklisten brauche, wenn mein Tag gestaltet, ich wüsste, der hält sich ja gar nicht ganz aus. Das ist ja gelernter Narzissmus, würde ich sagen. Das geht gar nicht anders. Also einer dieser alten Regeln, woher auch die immer kommen mögen, heißt, wo nichts kaputt ist, brauche ich nichts reparieren. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle, dann fühle ich mich wohl. Mhm. Punkt. Und nur weil der Feng Shui-Berater sagt, aus dem Häferl mit dem Sprung sollst du nicht trinken, weil das schlechte Energie ist. Wenn das Häferl von meiner Oma ist und das mein Andenken ist und mir der Kaffee aus dem Häferl schmeckt, dann trinke ich den. Mhm. Solange aus dem hinnen Häferl, Punkt, Ende Gelände.
Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, so einfach kann es auch sein.
Es kann sehr einfach sein.
Und wer sagt, Ma, und ich hätte jetzt gern so einen Raumenergetiker wie den Rupert Rauch, der mich da an der Hand nimmt, einfach jemanden auch so zu Rate ziehen? Weil dann entstehen nämlich genau die drei Dinge ganz einfach und ganz von selber und ganz natürlich für die der Rupert auch steht, für Raum, Kunst und Leben und die Kunst, das Leben zu genießen.
Genau.
Und ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben einige Inputs bekommen und ich schätze mal, dass bei dem einen oder anderen auch was aufgegangen ist, wo er gesagt hat, und das schaue ich mir jetzt an.
Es hat auch wieder irrsinnig viel Spaß gemacht. Und eines vielleicht noch, Dinge nicht, weil ich gesagt habe, nichts kaputt ist. Man muss nicht immer Dinge sofort wegwerfen. Mhm. Auch das ist, da beginnt vielleicht dieser Umweltschutz heute, dass ich Dinge nicht sofort wegwerfe und gut überlege, was brauche ich wirklich. Mhm. Also ich finde oft diese Pseudo-Aktionen, jetzt darf man in kein Plastiksack halten, oder es gibt so viel Flugverkehr wie noch nie und uns wird das Autofahren madig gemacht. Das ist schon richtig. Nur überlege mal vielleicht von Haus aus, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und dort wird es anfangen. Das heißt, ich kann Plastik erst dann sparen, wenn ich es nicht produziere. Mhm. Und nicht sage, ich verwende kein Supermarkt-Sackerl, aber dafür kriege ich, was weiß ich, ein Packerl am Tag, wo x Plastik drinnen ist. Und das kommt da wieder von irgendwo her. Ne? Und dass sie überlegen und sagen, okay, die Zeitschrift muss ich wirklich nicht verliert sein. Und die paar Leute, die dann halt die Monks sind, die sollen sie halt den Trafik kaufen und das Abo abbestellen. Weil sie wirklich glauben, es ist dann halt vergammelt oder wie auch immer. Nicht? Aber jede Zeitschrift kommt in einem Plastik. Und beim Abo, also wie auch immer. Nicht? Also vielleicht vorher überlegen und da kann man sich schon selber das Leben einfach machen. Mhm. Einfacher.
Einfacher, einfach schöner und auch ein bisschen nachhaltiger.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Rupert Rauch.
Fein, schön. Ich sage auch Danke an euch beiden.